werden wir auch von jemand hören, dessen Herz ein Feuer angezündet worden ist. Und zwar zu einer Zeit, wo alles kalt war, wo eigentlich wenig Licht da war, wo überhaupt die Gläubigen insgesamt auf einen sehr tiefen Level gesunken waren. Die Rede ist von John Wycliffe. Vielen ist der Name höchstens geläufig von den Wycliffe-Bibelübersetzern, die heute noch ihre Arbeit tun, die aber nicht auf die Tradition von John Wycliffe zurückgehen, sondern sich eher seines Namens eben beleidigt haben, um damit anzudeuten, welche Arbeit sie tun. Denn auch Wycliffe war einer der Ersten im europäischen Raum, wenn nicht gar der Erste, der eine Bibel aus der lateinischen Sprache in die Sprache des Volkes übersetzt hat. Zunächst einmal wollen wir in etwa sehen, zu welcher Zeit Wycliffe gelebt hat, damit wir einen historischen Background bekommen. John Wycliffe's Place in History, also sein Platz in der Geschichte. 1066, der berühmte William the Conqueror in England. 1200, King John, von dem wir auch noch einiges hören werden. 1361, der Schwarze Tod, Black Death, die Pest in London, wo 100.000 in London weggerafft worden sind. An einem Tag in manchen Bezirken 200 Tote pro Tag. Das ging über mehrere Wochen. Und dann in dieser Zeit lebt John Wycliffe. Dann später sehen wir hier Columbus, Luther, Oliver Cromwell, der Bürgerkrieg, später George Whitefield, noch weiter hier unten die Queen Victoria und so weiter. Nur, dass wir etwa einen geschichtlichen Rahmen haben. Wycliffe also, kann man sagen, im Hochmittelalter oder im finsteren Mittelalter, noch bevor die eigentlichen Entdeckungen und Aufbrüche, nämlich unter Luther, Columbus, die Öffnung mehr nach außen, wo die Menschen dann auch später die sogenannte, ein bis 200 Jahre später, 17., 18. Jahrhundert, in die Aufklärung hineinkommen, die Menschen also sich zu lösen beginnen aus dieser Macht des Mittelalters. Nun, John Wycliffe wurde etwa 1324 geboren, in Yorkshire, in England, in einem Dorf, das auch Wycliffe hieß. Und meistens hat man zu der damaligen Zeit eben den Kindern den Namen gegeben, der dem Dorf entsprach, in dem sie wohnten. Wie ist diese Zeit charakterisiert? Warum ist es finster, das Mittelalter? England hat sich zwar in dieser Zeit hier mehr und mehr begonnen, sich zu verselbstständigen. Das heißt, England hat ein eigenes Nationalbewusstsein entwickelt. Und Oxford war gerade dabei, zu einer der führenden Universitäten zu werden. Vorher war das Paris gewesen. Und überhaupt war in dieser Zeit eine sehr große Betonung auf akademischer Qualifikation. Wenn also jemand etwas sein wollte, ganz egal, welche Stellung er irgendwie in der Gesellschaft hatte, war es wichtig, dass er akademische Grade hatte. War es wichtig, dass er studiert hatte. War es wichtig, dass er etwas geleistet hatte, dass er lange, möglichst lange studiert hatte, die Philosophen und so weiter. Und Wycliffe war gerade einer, der sehr viel Lob und Anerkennung geerntet hat in seiner Zeit, eben dadurch, dass er sehr gelehrt war, dass er unheimlich schnell eine Auffassungsgabe hatte, sehr schnell sehr viel gelernt hat, sehr schnell auch durch die ganzen philosophischen Schriften der damaligen Zeit durchgeblickt hat und auch darüber gesprochen hat, auch selber wiederum gelehrt hat. Die Kirche wiederum war sehr tief gesunken auf einem sehr niedrigen Pegel, wurde von einigen Universitätsaristokraten geführt, die genauso im Staat mitarbeiteten. Oftmals wurden zum Beispiel königliche Beamte dadurch belohnt, dass sie Bischofsämter bekamen. Da sehen wir etwas davon, wohin es kommen kann, wenn die Christen anfangen, Welt, Staat und Kirche, Welt und Christentum miteinander zu vermengen, wenn die Christen meinen, man müsste eben in der Kirche genauso vorgehen wie im Staat. Das heißt, Prinzip der Demokratie oder der Monarchie, des Klerikalismus, wo eben oben einer die Oberaufsicht hat und dann unter ihm seine Beamten und Minister hat und so weiter. Genau das System, wie es in der Welt üblich war, hatte man eben auch in der Kirche. Und die einzige Predigt, die das Volk abbekam, das waren die Predigten der Wandermönche, der sogenannten Friars und auch der Beggar Friars, der Bettelmönche. Die Friar in England aus den verschiedenen Orden der Mönche
die dann in den verschiedenen Dörfern auftraten, meistens durch ziemlich billige Predigten, wo also kaum was aus dem Wort Gottes enthalten war, viel fabulöses Geschwätz und Märchen, die es illustriert haben, ungefähr so nach dem Stil wie heute Pantomimegruppen. Allerdings, manche Pantomimegruppen heute haben wahrscheinlich ein wesentlich klareres Evangelium wie diese Leute damals. Wirklich Finsternis war da, kein Evangelium, sondern ein furchtbares Gemisch von christlichem, jüdischem, philosophischem und volkstümlich okkulten Gedankengut, was diese Leute verbreitet haben. Der Priester selber las, wie ja damals üblich, nur in Latein und hat niemals dem Volk irgendetwas davon weitergegeben, was es verstehen konnte. Die hörten also ihn nur, wenn man nach 1. Korinther 14 sagen möchte, in Zungen reden den Priester, und es war kein Übersetzer da. Und insoweit hat das dem ganzen Volk überhaupt nichts genützt. Die Macht der Kirche war sehr groß durch die Sakramente, durch die Messen, durch das Geld, was sie besaß, durch die Besitztümer, die sie hatte. Zu der Zeit gehörte etwa halb England der katholischen Kirche. Die Mönche wiederum nutzten das manchmal aus, dass zum Beispiel eine Messe sehr viel Geld kostete, dass ein Sündenablass viel Geld kostete, indem sie sagten, hier, ich erlasse dir deine Sünden, gib mir meinetwegen 2 Schilling, ja, während der Priester in der Kirche forderte eben 10 Schilling. Dann haben die Mönche die ganze Sache etwas billiger gemacht und haben sich dadurch ihren Lebensunterhalt gesichert. Die 3 wesentlichen Orden der Mönche damals, die Dominikaner, die Karmeliter und die Augustiner, waren sehr korrupt und niedergesunken, obwohl viele Geschichtsschreiber bezeugen, dass wohl zu Anfang diese Mönche sehr ergeben und mit sehr viel Feuer dem Herrn gedient haben. Aber solche Institutionen, die wir heute Morgen auch gesehen haben, nach 1. Timotheus 4, in Askese leben und verbieten zu heiraten, sind oft dann die Brutstätte allen Übels geworden. In der Bibelauslegung, sowohl in der Kirche, wo man Latein las, als auch auf der Theologischen Universität, galt, nur das ist sicher, was sowohl in der Bibel als auch von den Kirchenvätern bezeugt ist. Das heißt, die Kirchenväter-Auslegung war letzten Endes der Maßstab für die Bibelauslegung. Daraus können wir lernen, wie viel kaputt gemacht wird, wenn man durch Tradition, wenn man allein auf Kommentare zurückgreift und daraus seine Weisheit sucht und nicht unmittelbar vom Wort Gottes lebt. Und meistens wurde das dann natürlich noch mit Fabeln, mit Philosophien und so weiter vermischt. Das Papsttum auf einer seiner Machthöhen, das Volk in England sprach vom Papst als Our Lord God the Pope, unser Herr, unser Gott, der Papst. Damals war der Papstsitz in Avignon in Frankreich. Frankreich war zu der Zeit im Krieg mit England, was natürlich dann die katholische Kirche auch ausnutzte. Das heißt, ihre Macht in England, das war ja etwas weiter weg, war nicht so stark. Aber wenn es sein musste, dann hatte man eben die französischen Truppen, und die Engländer wussten das ja wohl und sahen sich eben von daher bedroht und waren dann auch bereit, sich dem Papst zu unterwerfen. An der Universität wurde dann auch, wie gesagt, die Schrift nicht studiert, bestenfalls mit Kirchenvätern, worauf man aber noch viel mehr Wert legte als auf das Schriftstudium. Das war das Studium der Philosophen wie Aquinas, Duns Scotus, andere Philosophen, die in dieser Zeit berühmt waren. Angebetet oder auch nicht so, wie wir es kennen, den Geist, in der Wahrheit, sondern sichtbare Dinge, Götzenanbetung, Bilderverehrung, Marienanbetung und was es sonst noch alles gegeben hat. Die Pest in der damaligen Zeit, angedeutet hier durch die Ratten, hat man dann oft eben auch als ein Gericht Gottes angesehen, obwohl man sich nicht zu helfen wusste in der damaligen Zeit. Oxford wiederum, die Stadt, in der Wycliffe auch gewirkt hat, als ein Gelehrter, hatte in der damaligen Zeit nur etwa 75 Mitglieder. Aber 1/3 dieser Leute, die dort studierten, schlossen mit dem Magister ab, 1/6 mit dem Doktor. Es war eine sehr lange Studienzeit, es gab eine mündliche Prüfung, man legte sehr viel Wert auf Rhetorik und auf Dialektik. Übrigens sieht man auch daran, dass die Philosophie durchaus nicht nur alle möglichen Lehren bringt, die falsch sind, sondern auch in ihrer praktischen Philosophie durchaus nützliche Dinge haben kann, die wirklich vielleicht auch später geholfen haben. Ich möchte das hier nicht irgendwie, dass mich hier einer falsch versteht. Aber allein die Rhetorik, was die Philosophie unter Rhetorik versteht, ist etwas anderes, was wir heute darunter verstehen. Und in der Philosophie heißt Rhetorik, dass man sich möglichst klar und deutlich ausdrückt. Dass man in seiner Rede klar verständlich ist, dass die Gegenüberstehenden oder die, mit denen man ein Streitgespräch führt, genau folgen können. Ein Sachverhalt in Worten möglichst präzise mit den richtigen Worten ausgedrückt wird. Genauso wie in der Dialektik, es wichtig ist, dass man im Gespräch miteinander eben innerhalb eines Zwiegesprächs dann ein Ergebnis entwickelt. Und gerade in diesen Disziplinen, da wurde wie gesagt sehr viel Wert drauf gelegt, war Wycliffe eben ein Primus inter pares, einer, der den anderen weit voraus war. Zu der Zeit war auch ein Professor, Brad Wardine, in Oxford. Auch der Philosoph Duns Scotus war dort. Und Brad Wardine, ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird, war ein sehr berühmter Philosoph, aber er war ein noch größerer Theologe. Und das war einer der wenigen, die damals in dieser Finsternis erkannt haben und gelehrt haben, dass man allein durch Gnade selig wird. Und er zeigte diesen Weg auch Wycliffe, der später dadurch viel Segen haben sollte. Dann war 1348, wie gesagt, die Pest, da war Wycliffe gerade ein paar 20 Jahre alt, die Pest in London und auch in anderen Gebieten Englands, das hat einen sehr tiefen Schock auch in Wycliffe ausgelöst. Und zusammen eben mit dem, was Brad Wardine ihm erzählt hatte, in der Gnade Gottes, hat das dazu geführt, dass er sich dort in diesen jungen Jahren bekehrt hat. Er wurde auch sehr stark erinnert durch die Pest an den jüngsten Tag. Er hat die Bibel sehr viel gelesen in dieser Zeit, in dem Brad Wardine ihm den Weg anzeigte, hat die Konsequenzen gezogen, sich bekehrt und wurde wohl, wie aus seinen Schriften hervorgeht, auch sehr schnell von seinen Eltern daraufhin ausgestoßen. Aber er hat weiter studiert, er hatte dann auch Verantwortung an verschiedenen Colleges in Oxford. Er wurde berühmt als die Flower of Oxford, als die Blume von Oxford. Und in philosophischen Gesprächen und in philosophischen Abhandlungen hat es ihm keiner nachmachen können. Wenn wir denken, dass Oxford die führende Uni war, bedeutete das damals, dass er eben einer, wenn nicht der führende Mann in philosophischen Fragen in Europa war. Aber nicht nur, dass er in der Philosophie, auch in der Naturwissenschaft, beschäftigte er sich stark. Übrigens sollte man das vielleicht mal zwischendurch erwähnen, dass früher alle Disziplinen der Philosophie unterworfen waren und die Philosophie eigentlich die Wissenschaft war, wo die anderen Wissenschaften wie Medizin und Chemie und was es sonst noch alles gab, nur angegliedert waren. Im Grunde genommen ist es heute nicht anders. Denn alle Wissenschaften, die sich zwar verselbstständigt haben, haben letzten Endes als Überbau eine Philosophie. Zum Beispiel die Biologie und die Geologie hat die Philosophie der Evolution letzten Endes über sich liegen und sie kann nicht darüber hinausgehen. Und soweit ist es auch verständlich oder wichtig für uns zu wissen, wenn Paulus im Kolosserbrief sagt, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht durch den eigenen Betrug der Philosophie weggeführt werden oder weggezogen werden. Das meint also nicht nur Philosophie, von denen vielleicht die wenigsten von uns in Gefahr stehen, etwas damit zu tun zu haben, sondern es meint überhaupt das Denken und die Wissenschaft der Menschen, die irgendwie versuchen zu beweisen, dass eben es keinen Gott gibt. Ich sage es mal so ganz plump. Ob es in der Theologie ist, ob es in anderen Wissenschaften ist, überall ist die Gottlosigkeit vorherrschend, ist diese Philosophie der Gottlosigkeit Grundlage aller Wissenschaften und prägt sie. Und davon sollen wir eben nicht weggezogen werden. Wycliffe studierte dann auch Naturwissenschaften wie Optik, Chemie und Geometrie, Arithmetik. Man sagte, er hätte die Gabe of inspiring academic discipleship, also dass er wirklich auch seine Zuhörer fesseln konnte, indem er ihnen in die Naturwissenschaften eingeführt hat. Interessanter Unterschied beginnt sich sehr bald bei Wycliffe zu den anderen wenigen Gläubigen noch zu zeigen, besonders zu Brad Wardine. Brad Wardine, der in Oxford war, lehrte, dass man aus Gnaden selig wird und kritisierte auch das Leben der Priester, der Mönche und des Papstes, der katholischen Kirche generell. Was Brad Wardine nicht tat, ist, dass er die Lehre der katholischen Kirche angriff. Und hier sollte Wycliffe, inspiriert vor allen Dingen durch sein eifriges Schriftstudium, bald jemand werden, der es den anderen durchaus, wie es eine voraus hatte, dass er es eben wagte, auch an den Fundamenten des katholisch-römisch-katholischen Lehrguts anzukratzen. Sehr schnell realisierte er, merkte er, dass das ganze System der Kirche Roms völlig dem Wort Gottes widerstreitet. Und er hat damit angefangen, zunächst einmal Angriffe logischer und metaphysischer Art gegen die Kirche zu führen, also einfach argumentiert, das kann doch so und so nicht sein, aus seinem philosophischen Wissen heraus, aber später auch direkt zum Beispiel die Sakramente und andere Dinge aus dem Wort Gottes heraus angegriffen. Bedenken wir dabei, er stand ganz allein. Er hatte keinen, der diesen Weg mit ihm ging. Wer war denn? War zwar einer, der ihm auch Unterstützung gab und andere, die das gerne hörten, aber sie blieben mehr oder weniger zurück, als es daran ging, dass er die katholische Kirche diesen Machtfaktor wie keinem anderen in der damaligen Zeit anfing anzugreifen. Auch Politiker haben ihn sehr geschätzt, aber nur solange es ihren Interessen galt. Denn wir können uns ja gut vorstellen, wenn die katholische Kirche die Hälfte Englands besaß an Besitztümern, sehr viel Reichtum besaß, dass es dann natürlich im Interesse der Politiker ist, von dieser Macht gelöst zu werden, und sie es gerne hörten, wenn jemand anfing, diesen Koloss zu kritisieren. Seine ersten Angriffe aber, und das ist wieder interessant und zeigt eine Seite auch aus Wycliffes Herzen, seine ersten Angriffe waren gegen die Bettelmönche und die Mönche gerichtet, Wycliffes Herzen, weil es ihm um solche ging, die das Volk verdarben. Die Priester und die Bischöfe stellten nicht in erster Linie eine Gefahr für das Volk dar, sondern die unmittelbare Gefahr bestand durch die Bettelmönche, weil sie dem Volk auf verständliche Sprache predigten. Aber wenn sie falsch predigten, konnte es verheerende Folgen haben. 1360 veröffentlichte er dann seine Objections to the Friars und er kritisiert sie wie nie zuvor, aus Liebe zum Volk. Denn diese Bettelmönche hielten, wie gesagt, so reich geschmückte, fabulöse Bilderstories, verkauften äußerst billig ihren Sündennachlass und hatten großen Einfluss auch auf Oxford, wo die vielen Studenten waren, indem sie eben durch ihren liederlichen Lebenswandel, durch ihren Lebensstil und ihre Autoritätsfeindlichkeit das ganze Gefüge dort untergraben haben. Nun ist interessant auch die Kämpfe, die England mit der Krone hatte, die England mit dem Papsttum hatte, zu sehen. Vielleicht einige Hintergründe dazu. Wir erinnern uns an King John. Nun, es kam einmal dazu, dass wohl die Spannungen zwischen Rom und zwischen England sehr groß wurden und dass King John keine andere Möglichkeit sah, als dieses hier zu tun. King John legt seine Krone nieder vor dem Legaten, vor dem Gesandten des Papstes. Müssen wir uns einmal vorstellen. Denken wir daran vielleicht an den ersten Korintherbrief, wo Paulus sagt, ihr herrscht jetzt schon. Etwas, was dann vielleicht in dieser Zeit wie in keiner anderen Wirklichkeit geworden war. Dass nämlich diejenigen, die Zeugen des Herrn Jesus sein sollten, solche waren, die sogar weltliche Menschen zwangen, sich vor ihnen niederzubeugen, die jetzt schon herrschen wollen. Das war die Situation in England. King John hatte das gemacht, das hatte natürlich Konsequenzen. Indem er seine Krone niederwarf, sagte er mit anderen Worten, das Königreich, was ich habe, ist mir nur von euch geliehen, von dem Papst geliehen. Und der Papst forderte, dass ihm jährlich 1000 Mark, was damals sehr viel Geld war, an Tribut abgeführt würde. Es ist praktisch die Miete, die der König von England, King John, für sein Recht zu regieren, dem Papst jährlich zahlen musste. Einige Jahre später, als King John nicht mehr lebte, sondern King Edward auf dem Thron war, wagte es dieser König, der etwas selbstbewusster war und auch inzwischen wohl England schon wieder an Selbstbewusstsein gewonnen hatte, einmal sich diesen päpstlichen Forderungen nach der Tributzahlung zu widersetzen. Er rief das Parlament ein und Wycliffe war wohl damals mit anwesend. Er hatte sich schon einen Namen gemacht, einmal durch seine Angriffe auf das Papsttum, durch seine Schriften, andererseits durch seinen großen Einfluss, durch seine Gewandtheit, sowohl, könnte man sagen, als Staatsmann wie auch als Philosoph. Was war zu tun? Der Papst fordert in seinem Brief erneut, er will die 1000 Mark Miete haben für dieses Jahr. Auf dieser Konferenz wurden sich dann alle einig, zusammen mit Wycliffe, der wohl als führender Redner dort auch fungiert hat, dass sie eben diesmal dem Papst diese 1000 Mark verweigern wollen. Ein ungeheurer Mut gehörte dazu, denn wie gesagt, der Papst hatte die Truppen von Frankreich hinter sich. Frankreich hatte schon nicht lange zurück einmal England schwer gedemütigt. Und jetzt wagt man es eben dieser Macht, diesem Machtfaktor zu widerstehen, wo doch dieser Papst auch seine ganzen Botschafter, nämlich die Priester und Bischöfe, samt all ihren Leuten und seinen Besitztümern und Geldern in England hatte. Natürlich, auch die Bischöfe haben sofort reagiert, als sie gemerkt haben, was los war, haben Wycliffe angegriffen und sagten vor allen Dingen, der Papst, er sei doch Stellvertreter Christi und hätte doch Anspruch auf dieses Land, aber Wycliffe schießt zurück, die Schlacht beginnt, wie der Autor schreibt, he was attacking the greatest power on earth. Er fing an, die größte Macht auf Erden anzugreifen. Wycliffe sagte damals, man kann nur einem Herrn dienen, entweder dem Papst oder dem König von England. Dazu muss man auch als Hintergrund wissen, dass damals enorme Summen und Güter dem Papst zuflossen. Er gewann dadurch ständig an Macht. Verschiedene Gesandtschaften wurden dann aus England zum Papst gesandt, um eben ihm zu sagen, dass man ihm das Geld nicht mehr zahlen will. Und man einigte sich dort dann allerdings doch auf einen Kompromiss, weil die Engländer nun doch nicht so den Mut hatten, das Ganze alleine durchzuboxen. Und der englische Krone und der Papst, die sollten eben zu gleichen Anteilen von den Geldern, die die Kirche gewann in England, etwas abbekommen. Wycliffe war dabei als ein führender Unterhändler. Aber er hat es weniger, möchte ich einmal sagen, mitgemacht, aus Überzeugung an der Sache, als vielmehr aus Interesse daran. Vor allen Dingen hat er dort gesehen, an den Unterhändlern des Papstes, konnte er es ablesen, was wirklich das Papsttum ist. Er konnte nun viel besser verstehen, wie grausam, wie verdorben, wie durchtrieben eigentlich die römisch-katholische Kirche der damaligen Zeit war, wie sie allem widersprach, was im Worte Gottes steht. Dazu vielleicht ein Zitat. Ich muss das ein bisschen aus dem Englischen übertragen, deswegen ist es vielleicht etwas holprig, wenn ich das vorlese. Er sprach damals von dem Papst als dem Antichristen, dem stolzen, weltlichen Priester von Rom und dem meisten, dem verfluchtesten der Dechse und der Hinterhältigen der Erde. In einer seiner Traktate addiert er, sie, nämlich der Papst und seine Einsammler, sie ziehen aus unserem Land das Lebensgut der armen Menschen und viele tausend Mark pro Jahr für den König, für Sakramente, für geistliche Dinge, was eine ganz verdammte Häresie und eine Simonie ist, indem man eben mit frommen Dingen Geld macht. Und er macht das ganze Christentum kaputt und macht es zu einer Häresie, zu einer Sekte, zu einer furchtbaren Zerrbild von dem, was sie wirklich sein sollen. Und die Engländer haben dann wohl mit Unterstützung von Wycliffe dem Papst einen Standpunkt, den sie hatten, zu den ganzen Dingen zugesandt, worin steht, Gott hat seine Schafe dem Papst gegeben, damit er sie weiden soll, und damit sie rasiert und gemolken werden. Deswegen soll es gut sein, dass man alles, was bis jetzt mit dem Papsttum verhandelt worden ist, einmal neu revidiert. Kein päpstlicher Einsammler soll in England bleiben, und zwar unter Androhung von seinem Leben. Und kein Engländer desgleichen soll einen Einsammler bekommen, der eben Gelder für Rom in England einsammelt. So haben sie also dem Papst damals geschrieben, was sehr mutig war, obwohl auch sehr schnell wieder sie ein bisschen Muffe bekamen und dann sich geeinigt haben, dass eben England ein Fünftel und der Papst vier Fünftel der Einsammlungen bekommt. Wir sehen also, wie stark diese Macht war und dass trotz solcher Androhungen auch vom König sich doch letzten Endes da nicht viel geändert hat. Wycliffe war damals in einer Front mit dem Parlament, war angesehen, wurde praktisch so zu einer Art Nationalheld. Aber auch die Feindschaft natürlich, wie gesagt, der englischen Mönche, der englischen Priester und Bischöfe erwachte, denn sie sahen jetzt ihre Machtstellung gefährdet. Man versuchte dann, einige seiner Schriften, er hatte schon einige verfasst, habhaft zu werden und sie zu widerlegen, indem Wycliffe unter anderem lehrte, der Papst hat nicht mehr Macht als ein Priester, um Menschen zum Beispiel zu exkommunizieren. Die Könige sind prinzipiell nicht dem Papst tributpflichtig und Christus gab dem Papst keine Herrschaft, geschweige denn eine Herrschaft über Könige. Diese drei Punkte hat er damals, als er anfing, die Schrift zu lesen und genauer zu durchforsten, eben gelehrt. Und man hat natürlich diese Schriften gelesen und merkte, welch ein Angriff das auf diese schöne, behäbige Papsttum, was man sich zurechtgezimmert hatte, gewesen ist. Dann 1377 kam eine päpstliche Bulle, so nannte man diese Schriften oder diese Statements, die der Papst eben verfasst hat. Vor allen Dingen waren Bullen eben Schriften mit Gewalt, die also zur Folge hatten, dass man sie befolgen musste. Er sandte diese Bulle an England, eine an den Erzbischof Courtenay und den Bischof von London. Man sandte eine Kopie davon an den König und eine Kopie an Oxford, wo ja Wycliffe selber arbeitete. Und in der Bulle stand drin, Wycliffe sei ein Master of Errors, also ein Meister der Irrtümer, und er solle doch gefälligst ins Gefängnis gesteckt werden. Aber noch bevor diese Bulle eintraf, sagte sich der Bischof von London, da warten wir erst gar nicht drauf, wir handeln sofort. Und Wycliffe wird vorgeladen, aber zwei Freunde, die aus politischem Interesse ihm besonders nahe standen, gehen mit ihm dorthin und dann kam es zu einer interessanten Unterhaltung, die einmal verdeutlicht, wie damals eben die Politiker auch die Kirche dachte. Die drei Freunde, also die zwei, der eine war hier der John of Gaunt, so eine ehrwürdige Erscheinung, und noch ein anderer, das war der Lord Percy, der Earl Marshal of England. Die sind also dann zusammen zu dieser Vorladung gegangen, konnten kaum einen Weg durch die Menge finden, weil er ziemlich viele Sympathien im Volk hatte, der Wycliffe. Gab es auch einige, fast einen Aufruhr. Schließlich kamen sie dann in die kleine Kapelle. Und Courtenay, also der Bischof, der ihn vorgeladen hatte, war sehr ärgerlich. Vor allen Dingen, als er sah, dass Wycliffe mit zwei ziemlich mächtigen und angesehenen Freunden dort hereinspazierte. Und er sagte dann zu Percy, zu einem also dieser Politiker, wenn ich gewusst hätte, was für in welcher Gesellschaft du dich in meine Kirche begibst, hätte ich dich davon zurückgehalten, hier hinzukommen. John of Gaunt, der noch ein bisschen aggressiver war, unterbrach ihn sofort und sagte, diese Herrschaften werden hier bleiben, auch wenn sie sagen nein. Percy, also nicht der Bischof, sondern einer dieser Earls, sagte dann zu Wycliffe, setz dich mal hin, Wycliffe. Du hast viele Dinge zu antworten und du musst dich selber jetzt verantworten auf einem weichen Sitz. Und der Bischof war natürlich ärgerlich. He must and shall stand. Er muss stehen, sagte er sehr erhitzt. Es ist völlig unwürdig für jemanden, der vor einem Gericht sitzt, sich hinzusetzen. Aber Gaunt, John of Gaunt, sagte wieder, Lord Percy's proposal is but reasonable. Also was Lord Percy dort sagt, das ist durchaus verständlich und richtig. Und zu dir, sagt er dann zu dem Bischof, der du so groß und arrogant und stolz bist, ich werde deinen Stolz nicht vor allein von dir, aber von den ganzen Priestern von England herunterbringen. Naja, der Bischof sagte dann freundlich, als er merkte, dass es ernst wurde, dass sein Vertrauen nicht in irgendwelche Freunde, sondern nur in Gott war. Aber John of Gaunt wurde dann noch ärgerlicher und dann wurde der Wortwechsel ziemlich hitzig, bis Gaunt dann sagte, statt dass ich mir dieses blöde Geschwätz von dir anhöre, zum Bischof, will ich dich lieber an deinen Haaren hier aus der Kirche ziehen. Und so wurde dann die ganze Versammlung aufgelöst und alles stob auseinander. Und Wycliffe hat eigentlich gar nichts dazu beigetragen, sondern seine politischen Freunde haben die Sache für ihn erledigt. Nicht lange danach ist etwa der Dritte, 1377, gestorben. Die Witwe seines Sohnes war freundlich zu Wycliffe, sein Sohn war noch zu jung, um zu regieren, und brauchte seine Hilfe. Und hier sehen wir auch, dass Wycliffe eben seine Hilfe beansprucht wurde, nicht nur in politischen, sondern auch in geistlichen Fragen. Man fragt ihn zum Beispiel, ist es vor Gott gerecht, dem Papst kein Tribut mehr zu zahlen? Man fragt ihn also als einen Mann Gottes, der die Schriften kannte und sie ihnen auslegen sollte. Wycliffe wiederum gründete seine Antworten auf die Schrift, ob denn der Papst der Vikar Christi sei, der Stellvertreter Christi. Wycliffe antwortete, wer gab ihm denn diese Macht? Entweder ist der Papst ein Apostel, dann darf er nur von Almosen leben. Und Wycliffe fügt hinzu, ist er etwa arm? Oder der Papst ist ein König, aber dann hat er keine geistliche Autorität. Also ganz klar versucht Wycliffe hier von Anfang an, eine Trennung von Staat und Kirche zu vollziehen. Um dieses Problems eben habhaft zu werden, da dass die Kirche diese beiden Dinge so vermischt hatte. Wycliffe war, wie gesagt, in dieser Zeit ein Nationalheld, aber sein Einfluss begann zu sinken. Warum? Auch diejenigen, die ihn unterstützt haben, waren letzten Endes nur zum großen Teil ungläubige Leute mit Machtinteressen, mit politischen Interessen. Wenn sie auch teilweise sehr ehrbare Leute waren, so doch keine, die letzten Endes das nachvollziehen konnten, was er aus der Schrift gesehen und praktiziert hat. England aber war sich dessen wohl recht wenig bewusst in der damaligen Zeit, dass sie mit der Unterminierung der politischen Macht Roms auch die geistliche Macht Roms angriffen. Die Römer, oder vielmehr das Papsttum, selbst natürlich war sich dessen sehr wohl bewusst. Endlich traf die Bulle ein, das dauerte ja damals entsprechend lange, aber King Edward war inzwischen tot und Oxford würde doch nichts gegen seinen Champion tun und nur die Bischöfe von London haben sich gesagt, wir müssen handeln. Man hat ein Gericht in Lambeth einberufen und man sagte dort, man solle ihn wie einen Dieb verurteilen. Die Bischöfe hatten nämlich Angst, normalerweise hätte man ihn vielleicht der Inquisition überliefert, aber davor hatten sie jetzt Angst, weil doch Wycliffe gezeigt hatte, oder vielmehr, weil offenbar geworden war, dass Wycliffe sehr viele Sympathien und Freunde hatten, die Bischöfe fürchteten. Und noch während der Verhandlung kam ein Brief der Witwe von King Edward, Wycliffe darf nicht bestraft werden. Die Bischöfe sind frustriert und wurden sanft Dilemma und konnte nichts tun gegen Wycliffe. Erstaunlich ist aber auch hier wieder, dass Wycliffe umso mehr die Freiheit, die er hat, benutzt, um die Fakten auf den Tisch zu legen. Dazu einiges zu diesen Fakten. In einer sehr lange geschriebenen Erklärung zum Beispiel erklärte er, dass die Päpste keine politische Autorität haben, sondern höchstens geistliche und ihre geistliche Autorität ist nicht absolut. Sie können genauso in Sünde fallen wie alle anderen und sie müssen ermahnt werden. Ought to be reproved, also ermahnt oder zurechtgewiesen werden. Der Papst hat keine Supremacy, also keine Oberherrschaft über irdische Besitztümer. Und die Priester haben keine Macht, den Menschen Sünden zu erlassen, es sei denn, dass es damit übereinstimmt, dass sie diese Sünde auch vor Gott bekennen, also Gott eben diese Sünde auch vergeben würde. Excommunication, ein Ausschluss, tut niemandem etwas zuleide, es sei denn, es hat wirklich jemand gegen Gott verstoßen. In seiner Verleugnung der päpstlichen Macht zu exkommunizieren und der Macht der Priester von Sünden freizusprechen, hat er die Mauern, die Grundfesten der Kirche eigentlich angegriffen. Denn das ist ja das, was den Priestern so unwahrscheinliche Macht gab, was so viel Geld ihnen hergab, die ganzen Messen, die dann gelesen wurden, die Gelder, die in den Kasten sprangen, damit die Seelen in den Himmel sprangen und all diese Dinge. Und auch natürlich die päpstliche Macht als solche wurde hier völlig unterminiert. Er sagt auch, dass die Kirche überhaupt keine Besitztümer hat. Die Kirche hat viele Äcker gehabt, sie besaß die Hälfte von England, aber die meisten dieser Äcker hätte sie nicht durch Geld erworben. Und sie war bestenfalls der Verwalter von dem Besitz, den sie hatte, und wenn sie ihn missbraucht, dann müsste der König der Kirche diese Besitztümer entziehen. Wycliffe ging sogar so weit zu sagen, dass er sagte, der Zehnte ist überhaupt nicht mehr notwendig, denn das war eine Sache des Alten Testamentes und die war darum im Neuen Testament nicht mehr länger bindend. Während er das Wort des Apostels sehr wohl im Hinterkopf hatte, lasst den, der euch im Wort unterweist, allerlei Gutes teilhaftig werden, verleugnete er doch, dass die Priester ein Recht für sich beanspruchten, immer unterstützt zu werden. Sondern er sagt einfach, wenn die Priester eben in ihrem Verhalten zeigen, in ihrem Leben, dass etwas mit ihnen nicht stimmt und mit ihrer Lehre, sollte man einfach ihnen ihre Unterstützung versagen. Eigentlich ein ganz biblischer Grundsatz, den er hier aufstellt. Durch Wycliffes Sieg damals ist auch verhindert worden, dass England ein Inquisitionsland wurde. Die römisch-katholische Kirche hat ja Inquisition meistens so gemacht, dass sie eben jemand verdammte und ihn dann, ähnlich wie die Juden, Pilatus überlieferten, der jeweils weltlichen Macht eben hier dem König von England übergaben, damit er zum Tode verurteilt und in ein Gefängnis gesteckt wurde. Aber da hat sich niemand drum gekümmert, aufgrund von Wycliffes festen und mutigen Eingreifen. Wycliffe wurde dann auch mehr und mehr davon überzeugt, dass der Papst der Antichrist sei, nach 2. Thessalonicher 2, Vers 3 und 4. Und wir müssen das in der Zeit verstehen. Damals war der Papst wirklich einer, der sich über alles erhoben hatte. Wenn er Our Lord, God, the Pope genannt wurde, dann war er wirklich ein klassischer Fall des Antichristen. So wie er sich benommen hatte, so wie er behauptete, der Christus, der Stellvertreter Christi zu sein, und war es gar nicht, kann man es nicht anders nennen, als dass der Papst wirklich ein Antichrist war. Wenn er auch nicht der Antichrist war, war das vielleicht gar nicht so wichtig. In der Zeit damals jedenfalls hatte Wycliffe hundertprozentig recht, wenn er der Papst als den Antichristen bezeichnete. Übrigens hat Luther dann auch später diese Schriften Wycliffes gelesen und war sehr froh darüber und hat sehr vieles daraus übernommen. Aber Wycliffe ist mehr und mehr im Stress. Er hat sehr viel zu tun an den Gerichten, er hat sehr viel Arbeit, er ist schon älter, er wird plötzlich sterbenskrank. Was geschieht dann mit ihm plötzlich auf dem Sterbebett? Wirklich hier auf dem Sterbebett. Er spürte eben, dass es mit ihm bergab ging. Dann kamen zu ihm natürlich alle Mönche, alle Priester, und die haben ihm dann so leise ins Ohr geflüstert und gesagt, hier, jetzt merkst du endlich, wo du hinkommst mit deinem ketzerischen Geschwätz, schwöre allem ab, geh zur Kirche Roms, empfange die Sterbesakramente, hier hast du vielleicht noch ein Abendmahl, was du nehmen kannst. Sie sagten zu ihm, du hast den Tod auf deinen Lippen. Sie sagten zu ihm, bekenne alle deine Sünden gegen die Kirche Roms. Wycliffe war sehr ruhig, zurückhaltend, sagte ihm, sie sollten alle mit ihrem Reden zu einem Ende kommen, ließ sie alle ausreden. Dann sagte er seinem Diener, er solle ihn auf dem Kissen aufstützen. Und dann fing er plötzlich an, richtete seine Augen auf diese Typen und sagte, I shall not die but live and again declare the evil deeds of the friars. Ich werde nicht sterben, sondern leben und werde wiederum laut proklamieren die bösen Taten der Mönche und der Priester. Und genau das geschah auch. Wycliffe lebte wieder auf und benutzte dann den Rest seines Lebens, das war noch eine Handvoll Jahre, zu arbeiten wie nie zuvor. Sein Verstand damals wurde ständig mehr durch die Schrift erleuchtet. Er forschte intensivst in der Schrift. Das Erste, was er dann angreift, ist die Transsubstantiationslehre. Das, was die Katholiken lehren, dass eben im Moment, wo der Priester praktisch Brot und Wein segnet, dieses Brot und Wein wirklich zum Leib Christi wird und das Blut wirklich, also der Kelch wirklich zum Blut Christi, was ein völliger Schwachsinn ist. Denn stellt euch vor, der Herr Jesus hätte das wirklich gemeint, wenn er gesagt hat, dies ist mein Leib, nehme davon, esset, und er zeigt auch das Brot. So jemand würden wir für schizophren halten, mit Verlaub gesagt. Der sagen würde, das ist mein Leib, wenn er selber hier sitzt. So was hat der Herr Jesus nicht gemeint, sondern er sagt ja ausdrücklich, dass sie an ihn denken sollen, dass es ein Gedächtnismahl ist. Er machte 12 Punkte dazu, zu der Transsubstantiationslehre, und er hat alle herausgefordert, die anders lehren. Und er erklärte, die geheiligte Hostie, also eben das Abendmahl, das Brot und den Kelch, den wir sehen auf dem Altar, ist weder Christus noch irgendein Teil von ihm, sondern nur ein Zeichen von ihm. Er geht weiter. Kein Gläubiger auf der Erde ist fähig, Christus zu sehen in der Hostie, also in diesem Abendmahl, mit dem körperlichen Auge, sondern höchstens durch Glauben, indem er sich eben daran erinnert, was Christus gelitten hat. Er glaubte nicht daran, dass durch das Wort der Priester irgendetwas mit dem Brot und dem Wein geschehe, dass es irgendwie umgewandelt werde in den Leib und das Blut Christi. Er sagt, sie sind genauso Brot und Wein wie vorher. Und da Christus die Elemente einmal Brot und dann seinen Leib nannte, folgerte er heraus, dass das Brot eben der Körper Christi sei, figurativ, also in einem Gleichnis oder geistlich zu verstehen. Und er sagte sehr offen, Transsubstantiation cannot be shown to have any foundation in the word of God. Es kann nicht gezeigt werden, dass es irgendeine Grundlage für diese Lehre im Worte Gottes gibt. Das war das erste, die erste Lehre, die er angriff. Nun, die Reaktion darauf war vorhersagbar. Er verlor viele seiner Freunde, auch politische Freunde. Bis dahin waren sie mit ihm gegangen. Sie verstanden sehr wohl, dass er die Kirche angegriffen hatte. Aber in dem Punkt, als er die Lehren anfing, anzukratzen, die manche von ihrer Jugendzeit aufgehört hatten, aber selber vielleicht nie im Wort Gottes überprüft hatten, gingen sie nicht mehr mit ihm. Haben wir heute nicht auch ähnliche Zeiten, viel Tradition da ist? Viele Menschen vielleicht mit uns gehen, aber wenn wir dann einen Weg gehen, den wir aus Gottes Wort erkannt haben, den andere vielleicht gar nicht sich die Mühe genommen haben, wirklich zu untersuchen, dann verliert man plötzlich Freunde, dann gehen sie nicht mehr mit einem. Alle schauen ihn als Heretiker an, besonders der Rektor der Universität Oxford. Er verdammte ihn, keiner dürfe seine Lehren hören, man ergreift ihn. Wycliffe allerdings appelliert an das Parlament, aber auch dort hat er recht wenig Sympathie. In dieser Zeit war auch eine Revolte, the Peasants' Revolt. Da schrieb man sogar später Wycliffe die Schuld zu, obwohl er damit gar nichts weiter zu tun hatte. Jedenfalls führte diese Revolte dazu, dass ein früherer Feind, der Bischof von London, eine säkulare führende Stellung in der Welt bekam. Und er beruft nun alle Würdenträger an, der Bischof von London, die Mönche und so weiter, zu einer Konferenz gegen Wycliffe. Zur gleichen Zeit geschah ein starkes Erdbeben in London, was Wycliffe deutete als ein Gerichtszeichen Gottes, wo die Katholiken meinten dann, das sei das Ausfahren böser Irrlehren aus dem Land England. Man verdammte 10 Kernpunkte der Lehren Wycliffes und der Rest der Irrtümer. Man wollte die Quelle dieser Lehren, Oxford, antasten, doch inzwischen war wieder ein neuer Rektor in Oxford, der sehr viel Sympathie mit Wycliffe hatte. Auch andere waren da, die Sympathie mit ihm hatten, aber halt mehr heimlich, weil er eben diese Lehren angriff, die bei den meisten Menschen eben nicht zu einem Fundament des Glaubensguts geworden waren. Er hatte sich auf das Parlament berufen, wie gesagt, als der Bischof von London ihn verdammt hatte. Und am 19.11.83 oder 82 konnte er endlich vor dem Parlament erscheinen. Dazu wieder einige Tatsachen. Hier seht ihr das Bild dieses alten ehrwürdigen Recken in Oxford im Beisein der Bischöfe und Prälaten. Dort sprach er vor allen Dingen auch über die Mönche. Er bestand darauf, dass diejenigen, die in einem Mönchsorden sind, von dieser unnatürlichen und unmoralischen Eigen, die sie gemacht haben, gelöst werden sollten. Denn das Ganze, sagte er, sei ein Skandal für Christus. Jesus Christus hat sein Blut für die Kirche vergossen. Und daher schließe ich, dass man allen, die der Kirche angehören, Freiheit geben solle. Ich fordere, dass jeder diese grauen und schimmeligen Wände verlassen soll, in dem dieses tyrannische Gesetz vorherrscht, und dass er ein einfaches und friedvolles Leben unter dem Himmelszelt führen solle. Sein zweiter Punkt hatte zu tun mit dem Besitztümer der Kirche. Wycliffe glaubte, dass der Hauptursache für die Korruptheit der Kirche in ihrem Reichtum lag. Und er appellierte an den Staat, die Reichtümer der Kirche in Besitz zu nehmen. Sein dritter Punkt hatte zu tun mit den Zehnten und den Opfern. Er sagte, man solle nur dann den Priestern und den anderen was geben, wenn sie es wirklich nötig hätten zum Leben. Und wenn man Priester hätte, die sich eben in ihrem Leben unwürdig zeigten des Evangeliums, solle man ihnen jede Gabe verweigern. Er sagte dann noch wörtlich, ich fordere, dass alle armen Einwohner unserer Städte und Dörfer nicht durch die weltlichen Priester ausgesaugt werden, der oftmals ein zwielichtiger Mann ist und ein Heretiker, der nur seine eigenen Bedürfnisse befriedigt in seiner eigenen Ausschweifung, indem er sich ein tolles Pferd kauft, indem er auf kostbaren Satteln reitet, indem er schöne goldene Schellen daran tut, indem er reiche Kleider hat und auf weichen Stühlen sitzt, während diese Priester gleichzeitig sehen, wie die Frauen und Kinder ihrer Nachbarn vor Hunger sterben. Sein vierter Punkt war die Transubstantiationslehre, die er für besonders gefährlich hielt. Und er hat dann so eine Geschichte erfunden, vielleicht war ja ein Vorgänger hier drin von C.S. Lewis, um zu verdeutlichen, welche Gefahr eben das für die Kirche und für die Gläubigen darstellt. Und er sagt einfach, Satan könnte sich Folgendes überlegt haben. Sollte ich als Satan vielleicht einmal so weit sein und die Gläubigen der Kirche zu Fall bringen, dann würde ich das so machen, mit der Hilfe des Antichristen, meines Vizeregenten, dem Papst, werde ich die Leute überreden, dass das Sakrament nicht nur Brot ist, sondern dass es nur so ausschaut, dass es in Wirklichkeit eben der Leib Christi ist. Aber wenn das nicht hinhaut, sagt er, wenn die Gläubigen merken, dass es doch nur Brot ist, dann werde ich all meinen Einfluss in der Kirche verlieren. Dann können die Priester tun und lassen, was sie wollen. Dann können sie Simonie, Mord und Totschlag begehen, weil ja von der Transubstantiation so viel abhing. Weil ja viele glaubten, dadurch errettet zu werden, dass sie das Fleisch und das Blut Jesu Christi aßen, weil sie glaubten, das war wirklich sein Körper und wirklich sein Blut. Und wirklich geht es sogar so weit, er sagt, eines Tages werden sie sogar den Papst für unfehlbar halten, was ja 500 Jahre später genau eingetroffen ist. Wieder erwarten, sprach ihn das Parlament frei. Scheinbar haben sie doch gemerkt, dass dieser Mann treu seinem Meister gedient hat. Ein ähnlicher, auch Wycliffe, unermüdlich und rastlos, weil er wusste, dass er wenig Zeit hatte, am Arbeiten war. Die Wut Roms dagegen, können wir uns natürlich vorstellen, war immens groß, dass jetzt plötzlich das Volk eine Bibel in der Hand hatte. Wycliffe verteidigt sich. Ihr sagt, dass es Häresie ist, die Heiligen Schriften in Englisch herauszugeben. Ihr könnt mich auch ein Heretiker nennen, denn ich habe die Bibel in die gemeine Sprache der Leute übersetzt. Aber wisst ihr denn, wen ihr wirklich lästert? Hat nicht der Heilige Geist das Wort Gottes zuerst in der Muttersprache der Nation gegeben, zu der, an die es gerichtet war, nämlich in Griechisch? Warum sprecht ihr gegen den Heiligen Geist? Ihr sagt, dass die Kirche Gottes in Gefahr ist durch dieses Buch. Wie kann das sein? Ist es nicht durch die Bibel, dass wir lernen, dass Gott eine solche Gesellschaft wie die Kirche hergestellt hat, aufgestellt hat? Ist es nicht die Bibel, dass uns alle Autorität gibt in der Kirche? Ist es nicht von der Bibel, dass wir lernen, wer der Erbauer und das Haupt der Kirche ist, was die Gesetze sind, durch die sie gehalten wird und die Rechte und Privilegien ihrer Glieder? Ohne die Bibel, welche Charta hat die Kirche denn aufzuzeigen? Ihr seid ihr, sagt er dann zu den Priestern, die die Kirche verderben wollen, indem ihr dieses göttliche Wort verbirgt und indem ihr die Autorität, die die Schriften wirklich haben und den Glauben vor den Menschen zurückhaltet. Er erklärte auch sehr klar, Christus und die Apostel lehrten die Leute in der Sprache, die sie am besten kannten. Es ist sicher, dass die Wahrheit des christlichen Glaubens viel deutlicher verstanden wird, wenn sie in der Muttersprache ist. Darum ist sollte die Lehre nicht nur in Latein, sondern in der gewöhnlichen Sprache weitergegeben werden. Die Laien sollten verstehen und die Lehren unseres Glaubens, die in der Schriften sind, sollten sie begreifen. Und die Gläubigen sollen die Schriften haben in ihrer Sprache, mit der sie vertraut sind. Und darüber hinaus wird der Heilige Geist sie mit jeder Kenntnis ausrüsten, die sie brauchen. Wenn es Häresie ist, die Bibel zu lesen, dann hätte sich der Heilige Geist selbst verdammt, der ja in der Sprache der Aposteln zuerst das Wort verbreitet hat, was alle Menschen verstehen konnten. Aber wenn Christus so gnadenvoll war, den Heiligen Geist in den Nationen zu senden und sie Mitteilhaber sind dieses gesegneten Wortes, warum soll es von uns genommen werden, uns vorenthalten werden, einfach den Menschen die Bibel zu geben? Wenn ihr Christi-Wort als Häresie verdammt, dann macht ihr Christus selber zu einem Heretiker. Wenn ihr das Wort Gottes verdammt in irgendeiner Sprache als Häresie, dann verdammt ihr Gott für eine Häresie, dass das Wort selber beinhaltet. Denn er und Gottes Wort sind alle eins. Und wenn sein Wort das Leben der Welt ist, wie kann irgendein Antichrist es wegnehmen von uns, die wir christliche Menschen sind, und erlauben, dass die Menschen sterben aus Hunger und indem sie eine Häresie begehen, indem sie eben das Wort Gottes nicht in Händen haben und indem sie, wenn sie es in die Hände nehmen, auch noch als Heretiker verdammt werden. Dann sagte Wycliffe auch noch, es ist unmöglich, dass irgendein Teil der Heiligen Schrift falsch ist. Die Heilige Schrift ist die ganze Wahrheit und ein Teil der Schrift erklärt den anderen. Auch er verstand das Prinzip schon sehr wohl, Schrift mit Schrift auszulegen und nicht, wie es damals die Gelehrten taten, dass sie eben Philosophie und alle möglichen anderen Methoden benutzten, um die Schrift zu verstehen oder die Kirchenväter. Sehen wir, wie ein Mann ganz früh mitten im finstersten Mittelalter Grundwahrheiten der Schriftauslegung begriffen hat. Heute noch gibt es von seiner Bibel 170 Manuskripte. Man sieht daran, wie weit sie damals verbreitet gewesen sein muss, wie eifrig er gearbeitet haben muss und alle diejenigen, die ihm geholfen haben. Das waren übrigens die Lollards, so nennt man die. Wahrscheinlich abgeleitet von dem Wort Lolch, was wir kennen aus dem Gleichnis in Matthäus Evangelium 13. Ein Feind kam und säte Unkraut unter den Weizen. Für Unkraut steht eigentlich Lolch. Und die Berichter aus ihrer Sicht sagten nun, ja, wir sind der Weizen, ihr, die Lollards, ihr seid das Unkraut, was hier alles pervertiert und kaputt macht. Alle Energie steckte Wycliffe nun in das Werk. Er hatte nicht mehr lange zu leben. Alles für seinen Herrn. Bereits in Oxford hatte er begonnen, vertrauenswürdige Studenten zuzurüsten. Denken wir an 2. Timotheusbrief, was du von treuen Leuten gehört hast, vertraue wiederum solchen an, die fähig sind, es anderen weiterzugeben. Meistens waren es Priester, nämlich solche Priester, die nicht in die Kirche aufgenommen worden waren, die praktisch arbeitslos waren oder die eben durch ein Glaubensbekenntnis nicht von der Kirche akzeptiert waren. Interessant ist auch, dass er die Laien wesentlich mehr achtete wie Luther. Nicht nur in der Transsubstantiationslehre hatte er eine klarere Haltung wie Luther, sondern auch indem, wie er die Laien achtete, wie er also das gemeine Volk achtete und sich darum kümmerte. Er lehrte, jeder wahre Christ ist ein Priester. Und auch Laien können taufen. Und jeder, der gläubig ist, kann das Abendmahl austeilen. Das war eine Tatsache eigentlich, die damals einschlug wie eine Bombe bei vielen. Das war etwas völlig Neues, was ja auch selbst Luther nicht in dieser Klarheit gelehrt hat. Zu den Predigern selbst sagte er, sie sollten sich nicht niederlassen. Sie sollten einfach umherziehen. Es waren meist halt Junggesellen. Sie erfüllten bald das ganze Land, wie das Unkraut unter dem Weizen. Aber ihr Einfluss war wiederum so stark, dass ein Drittel der Priester, die noch in der Kirche waren, nicht mehr an die Transsubstantiationslehre glaubten. Das war natürlich eine starke Feindschaft auch zu den Mönchen. Und trotzdem predigten sie überall. Wirklich selber sagte einmal über die Gelehrsamkeit, wenn das göttliche Wissen, was wir von der Schrift haben, auf die Art und Weise gelernt wird, wie die Apostel es taten, dann wird das viel mehr nützen, als wie man heute lernt, wie es die Priester tun, indem sie studieren. Männer, die gelehrt sind und die viel wissen, versuchen vergebens, neue Schlauheiten aus der Schrift rauszuziehen, aber dadurch wird eigentlich das heilige Wort Gottes und die Kirche kraftlos gemacht. Es kommt eben nichts dabei raus. Dann sagt er, ein ungelernter Mann durch Gottes Gnade kann mehr für die Kirche tun, als viele Studierte. Scholastische Studien verblenden oder verdunkeln mehr den Verstand, als dass sie irgendetwas nützen. Dann sagt er, lasst vertrauensvolle Männer entdecken, was Erkenntnis hilft für ein göttliches Leben und hart arbeiten, um es zu erreichen. Christi Kirche braucht nicht gelernte und studierte Leute, die dann fette Gehälter beziehen, sondern einfache Menschen, die Christus und seiner Lehre nachfolgen. Einmal wurde er auch beschuldigt, er sei selber ein sehr gelehrter Mann und einmal der größte Europas gewesen. Und er sagt dazu, er würde demütig seine vergangenen Sünden bekennen und er würde nun andere davor warnen, dass sie nicht in dieselbe Gefahr kommen. Er selber legte auch sehr viel Wert auf den Predigtdienst. Damals war das Entertainment sehr üblich, wie ich schon einmal kurz erwähnt hatte, dass eben die Priester und die Bettelmönche, vor allem eben die Mönche, ihre Predigten ausschmückten mit tollen Fabeln und den Leuten alle möglichen Storys erzählten, mit Fantasy und was weiß ich alles, mit Legenden von Heiligen, mit erfundenen Geschichten, mit Tragödien, mit Fabeln, mit ganz schlechten Illustrationen. Und irgendwelchen Trauminterpretationen sind die da rumgezogen. Und wirklich hat sich stark gegen diese Art des Entertainments genannt. Die Menge wurde amüsiert, sagt hier ein Schreiber. Das Geld kam gut rein. Und der Penny Preacher, so nannten sie auch, konnte seinen Weg weiterziehen und freute sich, dass er wieder eben sein Tagewerk vollbracht hatte, sein Geld verdient hatte. Wycliffe sagte, dass dieses religiöse Amüsement und Entertainment nicht nur die Aufmerksamkeit von der wirklichen Andacht wegziehe, sondern auch enorme Kosten verursachte. Die ließen sich das eben teuer bezahlen, die man viel besser benutzen konnte. Sie waren sehr frivol. Er sagt, viele Leute werden dadurch zum Tanzen angeleitet, statt zum Trauern. Das ist heute nicht anders, wenn wir an christliche Rockmusik denken und so. Und er warnt, die Fools, die Dummen, die Freude darin finden an solchen Sachen. Und sie sollten sich doch die scharfen Worte des Kirchenvaters Augustin zu Ohr rufen, der sagte, dass er oftmals eine schwere Sünde bekennen muss, wenn ein Gesang ihn nur deswegen erfreut, weil er eine schöne Melodie hat, als deshalb, weil er einen guten Text hat. Damals wurde auch gerade um diese Zeit, das ist interessant, die Musik in den Gottesdienst mit hineingeschleust, also Instrumentalmusik, nicht nur Orgeln, sondern auch, dass man anfing mit toll ausgeschmückten Chören und so weiter, eben die Gottesdienste noch angenehmer zu gestalten. Wycliffe predigte so, dass er immer, ähnlich wie der Apostel Paulus, einen Text vorlas und dann ihn auslegte. Und während er ihn auslegte, versuchte er gleichzeitig zu beweisen und zu überprüfen und deutlich zu machen, dass das, was dort steht, Wahrheit ist. Also nicht einfach nur gesagt, das ist so, sondern die Menschen aufgefordert zum Mitdenken, um zu prüfen, ob es sich also verhielte. Wycliffe wiederholt immer wieder, die Schrift muss so interpretiert werden, in dem Rahmen, den sie sich selber gibt. Er warnt vor solchen, die die Schrift in Stücke zerreißen, wie zum Beispiel unsere Theologen. Das Ganze, die ganze Heilige Schrift war das eine Wort Gottes und es war in Harmonie mit sich selbst. Auch bei der geistlichen Auslegung ging er interessant vor, dass er sagte, zunächst nimmt er erstmal das, was an der Oberfläche steht, und jede Allegorie, jede figurative Auslegung ließ er nur dann zu, wenn sie auch irgendwo anders durch eine andere Schriftstelle gedeckt wurde. Und nicht einfach nur so. Zum Beispiel Lukas 22, Vers 38 legten die Katholiken damals so aus. Da steht ja, hier sind zwei Schwerter und die Antwort des Herrn ist, es ist genug. Und das war dann für die Katholiken der schriftgemäße Beweis des Dogmas des Petrus, dass also der Petrus eine zwiefache Gewalt ihm gegeben war, nämlich über die Kirche und über die Welt. Genauso wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, um die Menschen zu heilen, indem sie auf diese Schlange gucken, so muss der Sohn des Menschen an dem Kreuz erhöht werden. Er sagt dazu, Christus war in der Form der Schlange, des Giftes, aber er hatte kein Gift, nämlich keine Sünde in sich selbst. Aber wenn wir auf diese Schlange gucken, auf diese eherne Schlange, dann wird es das Volk heilen von dem Gift der Schlange, von der Sünde, indem wir so richtig mit vollem Glauben an Christus glauben, dass er uns von Sünden erlösen kann. Auch über den Heiligen Geist hat er gesprochen und war sich sehr wohl dessen bewusst, dass der Heilige Geist uns Trost gibt und dass er den Aposteln, sagt er in einem Gebet, als du, unser Herr und Vater, durch den Trost des Heiligen Geistes die Apostel stark gemacht haben, dass sie vor keinem Menschen Angst hatten, noch vor Leiden, noch vor dem Tod. Hilf uns nun durch die Gabe des gleichen Geistes, deinen armen Knechten, die all ihr Leben schüchtern und feige gewesen sind, sie stark zu machen und sich zu dir zu halten, das Evangelium hochzuhalten gegen den Antichrist und die Tyrannen dieser Welt. In den letzten Jahren hat der Papst so viel Respekt vor ihm, dass er ihn einlädt, aber Wycliffe kann nicht kommen. Vielleicht war das auch ganz gut so, denn wahrscheinlich hätten sie kurz einen Prozess mit ihm gemacht. 1348, da war er 60 Jahre alt, geht er dann heim zu seinem Herrn. Was geschieht danach? Einmal fanden seine Schriften schon zu Lebzeiten eine weite Verbreitung. Und hier zum Beispiel in Prag, auch damals eine berühmte Universität, hat man dann seine Bücher verbrannt. Fromm stehen die Priester dabei und halten das Bischofsbanner hoch. Und trotzdem konnte es nicht verhindert werden, dass sich Wycliffs Lehren weiter verbreiteten. 1415 wurde ein Konzil einberufen, das alle Schriften Wycliffs verdammte als heretisch. Um das noch weiter zu unterstreichen, sind sie auf die schlaue Idee gekommen und haben Wycliff exhumiert, seine Gebeine zerstreut, verbrannt und in den Fluss gesträubt. Aber wie dann später jemand sagte, so wie Wycliffs Asche von seinen Knochen erst in den Fluss hineinging und dann in einen größeren und einen noch größeren und dann ins Meer und sich im Meer fein verteilte, so haben sich seine Lehren über die ganze Welt verbreitet. Und die katholische Kirche konnte nichts dagegen tun. Und das erinnert ihr euch, was er sagte, die Wahrheit, die stärker ist als ihr, sie wird euch überwinden, wurde mehr und mehr Wahrheit. Die Lollards, die er ausgebildet hatte, wirkten noch lange nach seinem Tod. Und auf die Lollards ist der puritanische Einfluss später, sind die Puritaner eigentlich zurückzuführen, dann im 16., 17., 18. Jahrhundert. Und es gibt sogar viele Parallelen, wie Kirchenhistoriker sagen, zwischen den Baptisten und den Lollards. Also an sich schon eine freikirchliche Haltung, die er hatte. Nicht nur wie Luther, der eigentlich eine neue Staatskirche gegründet hat, der vielleicht auch hätte weitergeben gehen können, wenn er wollte, habe ich mal gehört. Sondern Wycliffe ist jedoch in seiner Erkenntnis wesentlich weiter gegangen. Wie schön zu sehen, dass ein Mann mitten aus der Finsternis in kurzer Zeit so viel Licht bekommt, dass er so weit geht. Auch lehnt er es zum Beispiel völlig ab, Unterstützung aus der Welt für das Evangelium anzunehmen. So wie auch im 2. oder im 3. Johannesbrief steht, im 3. Johannesbrief, also eben nichts von denen aus den Nationen nehmen. Ganz im Gegensatz zu den Kirchen heute und ihren Kirchensteuern. Gelegentlich wurde er kritisiert, interessanterweise von heutigen Historikern, die ihn für viel zu deutlich halten. Wycliffe hätte nicht so sehr pochen sollen auf einige Lehrsätze, dann wäre es vielleicht mit der England als Nation gimpflicher verfahren. Er hätte mehr mit den Politikern zusammenarbeiten müssen. Aber das ist wohl nicht die richtige Sicht. Noch einmal einige der Lehren Wycliffes zusammengetragen. Rechtfertigung aus Glauben. Das Fegefeuer, an das er anfangs noch glaubte, nahm er später nur noch ein Bild für das, als ein Bild für das Paradies. Wahrscheinlich hat er es vielleicht auch verwechselt mit dem Richterstuhl Christi. Er bejahte voll das Neue und das Alte Testament. Er bejahte voll die Trennung von Staat und Kirche. Er verwies auf Christus als den Herrn seiner Kirche. Er lehrte klar, dass die Kirchengeschichte überhaupt nichts rechtfertigt, sondern allein die Schrift. Auch das Mönchtum verurteilte er natürlich, weil es nicht aus der Schrift ablesbar sei. Und er lehrte, dass die wahre Kirche eben herausgerufen sei aus dem Volk. Eben unterschieden ist von dem Volk und auch unterschieden ist von der katholischen Kirche. Die Lollards natürlich ihrerseits, dauerte es nicht lange, bis sie verfolgt wurden. Es kam bald ein König, der nicht so tolerant war wie King Edward. Das war Henry IV., der bereits 1401 ein Gesetz der Ketzerverbrennung erlassen hatte. Jetzt wurde sogar darauf geachtet. Ein Lollard in höherer Stellung, die meisten von denen hatten sich natürlich dann langsam aus Angst und Sorge auch mehr zurückgehalten, war Lord Cobham, der hier predigt, mit seiner Garde bewacht, damit ihn die Priester eben nicht das Volk gegen ihn aufhetzen. Man sieht ja auch, wie andere Priester da im Volk stehen und versuchen, das Volk zu beschwichtigen oder hier so ganz fromme Gebete tun und so weiter. Und doch kann er sein Wort predigen. Aber leider wird auch er auf grauenhafte Weise später verfolgt und muss als Märtyrer sterben. Und trotzdem ging diese Bewegung weiter. Trotzdem konnte das Wort Gottes nicht stehen bleiben. Die Lollards lehrten auch damals schon, dass Rom die Tochter Babylon ist. Sie waren klar gegen die Transsubstantiation. Sie sprachen sich gegen die Gebete für die Toten aus, gegen die Beichte, gegen den Exorzismus und gegen den Wein und lehrten, dass der Papst der Antichrist sei. Und dann erst eigentlich setzt etwas ein, was dann viel später kam, die Reformation. Dann erst kommt das langsame Wachsen der Reformation. Und noch deutlicher werden die Lehren, indem man klar unterschied zwischen wahrer und falscher Kirche. Auch die Lehre der Kirche war sehr klar. Die Lollards zum Beispiel wurden auch die Known Ones bezeichnet, nämlich weil sie eine sehr große Sorgfalt darin hatten, andere zu sich aufzunehmen. Das erinnert auch an das, was wir an Verantwortung haben, wenn wir an Kirchenzucht denken, dass wir eben als Versammlung, als Gemeinde eine Verantwortung haben gegenüber denen, die zu uns kommen, dass wir nicht einfach zu jedem sagen, naja, prüf dich mal selbst, sondern indem wir prüfen müssen, indem wir uns einfach ihn kennenlernen müssen und dann eine Aussage treffen erst, ob wir ihn aufnehmen oder nicht. Sehr vieles auch von dem, was ich gesagt habe, habt ihr vielleicht gemerkt, geht eben nicht auf Luther, sondern auf Wycliffe zurück. Wycliffe wurde dann eben auch von Luther später gelesen, auch Johannes Huss und andere Ketzer, die man als solche verdammte eben, haben viel von Wycliffe genommen. Von diesem Mann, der mit ganzem Eifer, mit ganzem Einsatz seines Lebens für seinen Herrn gedient hat.